Ich habe gerade ihn gespielt, den Lou Reed, und damit beginnt ja auch dein Buch Homo Punk History, nämlich mit dem New York City Punk, mit der Warhol Factory und dem, was so durch Velvet Underground quasi begründet wurden. Und da machst du auf, dass es da auch die Offenheit gab, nämlich dass die Szenen sich in einer gewissen Form zusammenfinden konnten. Also eine schwul-lesbische Szene da auch sich wiederfand mit den aufkommenden Punks. Wie kam denn genau das zusammen? Woher kam vielleicht auch diese Offenheit dieser Szenen füreinander, gerade dort in dieser Zeit in New York?
Naja, man darf nicht vergessen, also in New York gingen ja die sogenannten Stonewall Riots 1969 los, und also die Aufstände, sich erstmalig Homosexuelle und Trans-Menschen gewehrt haben gegen die Schikanen durch die Polizei in den Bars, und das war sozusagen der Beginn der homosexuellen Bewegung, wenn man so möchte, und dazu kam das mit Andy Warhol, einem der bekanntesten schwulen Künstler, dem schwulen Pop-Art-Künstler, dort auch eine Szene heranwuchs, aus der, wo sich der Punk dann später auch bedient hatte. Also das Velvet Underground kommt ja aus diesem Umfeld von Andy Warhol, und das war ein Nährboden für das, was noch nicht Punk hieß, aber was das später dann auch sehr beeinflusst hat, was da sehr wichtig war.
Und die Musik dieser sozusagen Punk-Anfangsjahre, auch wenn sie Szene, vor allem in New York, dann offen auch für schwul-lesbische Szene war, hat sich das aber in der Musik direkt oder in Texten nicht so klar ausgedrückt, vor allem auch in den UK nicht so klar ausgedrückt. Welche Rolle hat das so konkret gespielt? Also was für einen Ausdruck gab es denn dennoch davon?
Also wenn wir nochmal kurz bei Velvet Underground waren, das ist ja eine ganz interessante Sache. Also die hatten immer mal wieder so queere Aspekte. Zum Beispiel haben sie mit Candy Darling in dem Lied Candy Sales 1969 zum allerersten Mal überhaupt eine Transperson in einem Lied besungen. Also das gab es durchaus. Ich glaube später im Solowerk von Andy Warhol gab es auch so eine Textzeile We're coming out, out of the closets, out on the streets, was durchaus eine Referenz an die homosexuellen Bewegung war, die sich in den frühen 70ern dann auch in New York manifestierte. Aber dazu muss man vielleicht einschränkend sagen, das wurde einfach oft, gerade bei Velvet Underground, in so einen verruchten Kontext gestellt. Also Velvet Undergrounds Einfluss auf den Punk waren ja so mehr ihre Texte, die dann aber auch Randthemen behandelt haben. Und zwar Drogenkonsum, Sadomasochismus, Prostitution, aber halt auch andere Geschlechterverhältnisse, was in gewisser Hinsicht in diesen Kontext gestellt wurde. Von daher waren das jetzt nicht unbedingt liberalisierende Texte zum damaligen Zeitpunkt. Aber klar, es wurde viel experimentiert. Dann doch teilweise eher in der Pop-Szene, zum Beispiel im Glam, also bekanntes Beispiel wahrscheinlich David Bowie, der zum damaligen Zeitpunkt schon auch in dieser New York-Szene unterwegs war, mit Iggy Pop befreundet war, dort auch in vielen Läden wie dem Max Kansas City, ein wichtiger Laden, bevor es das CBGBs gab, gewesen, und da auch natürlich, wie bekannt ist, auch so Texte hatte wie I don't know if I'm a Boy or Girl oder so in der Art, und sich ja 1972 als schwul geoutet hatte. Also das gab es schon. Das ist im England-Punk, wie du schon sagst, ein bisschen verschwunden zum späteren Zeitpunkt. Was vielleicht daher rührt, dass die englischen Subkulturszenen mit Szenen wie den Tets, den Mods und den Skins, die dann später auch in den Punk eingewoben sind, doch eine deutlich heterosexuellere Kultur hatte. Was aber nicht bedeutet, dass nicht auch die frühen Londoner Punks auch viel in schwulen, Lesben und Transbars gegangen sind zum damaligen Zeitpunkt, weil dort sie einfach im Gegensatz zu den gängigen Pubs nicht auf die Fresse bekommen haben für ihr Outfit. Also es war so ungefähr Mitte der 70er, auch noch ein bisschen bevor sich das ganze Punk nannte. Das gab es durchaus. Das hat sich in den Texten dann aber nicht unbedingt so widergespiegelt, das stimmt.
Und was mögen denn dann Gründe sein, dass sich die Kultur von der Queer-Szene dann auch wieder abgesetzt hat, nachdem sie doch zur Ursuppe dazugehört hat? Also gerade in den USA, als dann das Subgenre Hardcore aufkam, immer brutaler, lauter und männlicher wurde, da entzweite sich ja so auch diese Szene, beziehungsweise viele Schwule, Lesben und Queers kehrten der Szene dann den Rücken und verblieben ungeoutet im Schrank.
Ja, das stimmt, das hast du im Prinzip schon beantwortet, dass durch dieses schneller, immer schneller, härter und lauter zog das einfach so eine andere Art von Kids an. Also erstmal war es sehr männlich dominiert und es waren, ja, man würde heute vielleicht sagen, erlebnisorientierte Jugendliche, die sich dann irgendwann für diesen Hardcore interessierten und die dann aus den Vororten irgendwie in Kalifornien kamen und dann am Wochenende mal richtig was erleben wollten, sich prügeln wollten und brutal tanzen, Slam-Dancen wollten. Und das hat dann dazu geführt, dass auch in einer ebenfalls sehr queeren Szene, wie zum Beispiel Los Angeles, wo ja die Germs herkommen, eine Band mit einem schwulen Frontmann, die sehr, sehr prägend auch später für Hardcore waren, sich dann auch nach und nach zurückgezogen haben. Also sowohl die Frauen als auch die queeren Personen. Es war einfach nicht mehr so attraktiv für sie wohl zum damaligen Zeitpunkt.
Und aus Toronto in Kanada kam dann ja so eine eigene Art Gegenbewegung. Queercore nannte sich diese Bewegung, die da von einigen durch Fanzines auch ins Leben gerufen wurde, Mitte der 80er Jahre. Welche Bedeutung konnte diese tatsächlich dann erlangen, wenn man ja sich anschaut, welche Bedeutung Punk und Hardcore in dieser Zeit dann hatten?
Also erstmal war es gar nicht so darauf ausgelegt, dass sie eine große Bedeutung erlangt, diese Szene. Der Hintergrund, dass das Queercore entstanden ist, war, dass zwei Künstler, schwul bzw. lesbisch, GB Jones und Bruce LaBruce, letzterer ist heute noch relativ bekannt als Untergrundfilmemacher, und die hatten beide zum damaligen Zeitpunkt eher so eine gewisse Frustration. Sie waren Punks, wurden in den schwul-lesbischen Clubs nicht akzeptiert mit ihrem Äußeren, aber auch in der Punk-Szene nicht. Und dann war die logische Konsequenz, da machen wir einfach unsere eigene Szene. Und das haben sie dann auch gemacht. Zunächst mal in Form eines Fanzines namens dem JDs, das erste queere Punk-Fanzine. Und haben dann darin einfach behauptet, ja, also es gibt hier eine riesige Szene in Toronto in Kanada, und also von schwulen, lesbischen Punks. Und ja, das hat sich dann so ein bisschen verselbstständigt. Also es gab da immer mehr Ableger von irgendwelchen Fanzines. Das Homocore in Kalifornien wäre noch zu nennen, oder Fertile Latoya Jackson auch aus der Ecke und verschiedene andere, die sich dann so Ende der 80er, Anfang der 90er entwickelt haben. Ja, und dann hat sich daraus so eine eigene Szene entwickelt.
Und nachlesen kann man genau diese, ich sag mal, Homopunk-Geschichte in deinem Buch Homopunk History, also beginnend bei New York über die Szene in Großbritannien und auch zu diesem Queerpunk kommend. Genau zur Punk-Geschichte gab es in den letzten Jahren ja zahlreiche Veröffentlichungen, gerade sprachen wir über den Queercore, dazu gab es im vergangenen Jahr auch erst einen Film, der auch breit gezeigt wurde. Warum nun dieses Buch Homopunk History?
Ja, ich habe ein bisschen anderen Aspekt gewählt. Also es gibt schon einiges an Werken, zu nennenswert wären dann zum Beispiel auch Queer Feminist Punk von Maria Katharina Wiedlack, der Film von Joni, den hast du schon genannt, die beziehen sich aber sehr auf diesen Queer-Aspekt. Ich habe mein Buch bewusst nicht Queer Punk genannt, auch wenn es vielleicht für einige ein bisschen verständlicher wäre, worum es geht, aber mein Buch setzt eigentlich so 20 Jahre vor Queer ungefähr an, als den Begriff zumindest im politischen Kontext noch gar nicht so gab und noch nicht als emanzipatorischen Begriff, sondern mein Buch fängt da, wie du schon sagst, in den späten 60ern an, und ich wollte so einen anderen Blick machen, so sozusagen, wie das in diese ganze Szene hineingewirkt hatte. Also nicht mich nur auf Queercore fokussieren, sondern auch so abwegige Aspekte vielleicht mal thematisieren und auch schauen, wo es denn überhaupt auch gefehlt hatte und warum das dann vielleicht so war. Also warum gab es vielleicht im Anarcho-Punk, der sich ja mit allen möglichen Formen von Diskriminierung und politischen Themen auseinandergesetzt hat, unter anderem auch Sexismus, warum gab es dann eigentlich keine schwul-lesbische Trans-Emanzipation in den 80er Jahren zum damaligen Zeitpunkt? Und das sind so die Aspekte, die mir in den anderen Sachen so ein bisschen gefehlt haben, und deswegen hatte ich da dieses Interesse, das Buch zu schreiben.
Und du schreibst ja auch davon, dass du auf der Suche nach Nischen warst, in denen Punk trotz alledem abweichende sexuelle Identitäten möglich machte oder eben, wo sie doch, trotz dass man es erwarten würde, gar nicht so vorkam. Kannst du da vielleicht auch noch ein paar dieser Nischen, die du da für dich auch ja, gefunden hast, von denen vielleicht bislang noch nicht so breit berichtet wurde, uns erzählen?
Ja, ein Beispiel wäre zum Beispiel die Texas-Hardcore-Szene der frühen 80er, was man da vielleicht gar nicht so denken sollte, dass ausgerechnet dort mit den Big Boys und den Dicks und dann auch MDC doch eine sehr queere Szene, also MDC ist ein Kürzel, das meistens für Millions of Dead Corps steht, auch noch eine heute aktive Hardcore-Band, sich dort dann auch manifestieren konnte und auch durchaus relativ offen war, wenn man das nicht mit heutigen Maßstäben vergleichen kann. Aber zum Beispiel Gary Floyd, der Sänger der Dicks, trat in Drag auf mitten in Texas und MDC sang irgendwie gegen Homophobie auch in den frühen 80ern und interessanterweise so als liberal geltend in Kalifornien war das zum damaligen Zeitpunkt noch nicht so der Fall. Und das finde ich dann immer so ganz interessant, wie sowas so jenseits vielleicht auch der Orte, wo man es vielleicht wie New York oder auch London zum Teil erwarten würde, so stattgefunden hat.
Und dein Buch blickt ja jetzt nicht nur ja weit weg oder weit zurück in die Punkgeschichte, sondern du beschäftigst dich auch mit dem, was in der westdeutschen und ostdeutschen Punkszene ja möglich war an auch queerem und was auch heute die Szenen da auch noch möglich machen. Kannst du vielleicht da auch nochmal einen kurzen Einblick geben in das, was du da irgendwie bemerkenswert oder auch besonders spannend fandest in diese Szenen, als du geblickt hast?
Ja, ich möchte ein Beispiel nennen, das Lied der Band Terrorgruppe, was ich glaube 98 rauskam, dass es neulich Nacht hieß. Also eigentlich ein relativ harmloser Song, würde heute keinem mehr auffallen. Aber noch gar nicht so lange her, dass es die Band scheinbar die Notwendigkeit sah und auch durchaus keine Queercore-Band, keine also auch eher teilweise im Funpunk verankerte Band, heute ja auch noch relativ populär. Die haben halt ein Lied gemacht zum damaligen Zeitpunkt, wo sie halt, also der Sänger singt da relativ harmlos darüber, wie das, ja, dass er einen Traum hatte mit einem Mann zusammen und jetzt gerne jetzt mal auch irgendwie Sex mit einem Mann ausprobieren würde. Irgendwie, es geht, ich wäre gern homosexuell für einen Tag und eine Nacht. Und das hatte dann einen relativ ernsthaften Hintergrund und Archie, der Sänger, hatte mir dann zum Beispiel erzählt, dass zum damaligen Zeitpunkt sich ein Freund von ihm in dieser Kreuzberger Punkszene hier geoutet hat und er doch sehr erschrocken dabei war, was für negative Reaktionen es noch in den späten 90ern gab. Und das hat ihn dann veranlasst, dieses Lied zu schreiben, was auch tatsächlich noch einige provoziert hat. Also er meinte, er hätte Zuschriften gekriegt, jetzt kann ich mein Terrorgruppe-Shirt nicht mehr anziehen in der Schule, weil ich dann für schwul gehalten werde. Und solche Aspekte fand ich dann durchaus so interessant, wo man so denken sollte, hey, das ist noch gar nicht so lange her. Und ein weiterer Aspekt, den ich gerade auf Deutschland ganz interessant fand, war, dass diese Liberalisierung auch so in dieser Punkszene, diese Offenheit zum Thema doch relativ konform ging mit einer Öffnung in den 2000er Jahren, in den frühen Nullerjahren. Also allgemein gesellschaftliche Ereignisse, also dass das queere Menschen immer präsenter waren, auch in der Politik, Outings von Wovereit, Einführung der sogenannten Homo-Ehe etc. Und es erst auch in dieser Punkszene, die sich ja als Gegenentwurf sieht, eher ziemlich parallel gelaufen ist zum damaligen Zeitpunkt. Also da scheint es auch in der Szene akzeptierter geworden zu sein, auch als sozusagen Heteroband, auch gegen Homophobie etc. zu singen. Das ist ein ganz interessanter Aspekt.